Stellen Sie sich mal vor, das Internet, wie wir es kennen, bekommt quasi über Nacht ein neues Grundgesetz. Genau das ist nämlich passiert. Sie haben uns einen wirklich dicken Brocken geschickt, Auszüge aus der EU-Verordnung 2022/2065, besser bekannt als das Gesetz über digitale Dienste oder, wie alle sagen, der Digital Services Act.
Der DSA, genau.
Und man muss sich das mal klar machen. Die alten Regeln, die waren aus dem Jahr 2000. Das war eine Zeit, da hat an Social Media, an App Stores oder die ganze Gig-Ökonomie noch niemand gedacht.
Digitaler wilder Westen, kann man sagen.
Absolut. Heute wollen wir mal gemeinsam durchforsten, was sich da jetzt ändert. Es geht um alles von illegalen Inhalten über Hassrede bis hin zu Werbung in Ihrem Feed.
Und unsere Mission ist ja zu verstehen, was das für uns alle bedeutet. Für uns als Nutzer, aber eben auch für die Plattformen.
Genau. Welche neuen Rechte haben Sie jetzt in der Hand?
Und es geht vor allem darum, dieses Chaos zu ordnen. Bisher hat ja jeder EU-Staat so sein eigenes Süppchen gekocht.
Ein Albtraum für Unternehmen, kann ich mir vorstellen.
Total. Der DSA schafft jetzt endlich einen einheitlichen Rahmen. Die Kernidee ist im Grunde ganz einfach. Das Netz soll kein rechtsfreier Raum mehr sein. Es soll sicherer werden.
Verlässlicher.
Eben, sodass unsere Grundrechte, Meinungsfreiheit, aber auch ganz simple Dinge wie Verbraucherschutz auch online wirklich geschützt sind. Das Wichtigste dabei ist aber, das Gesetz behandelt nicht alle gleich. Es ist ein gestaffelter Ansatz.
Das heißt?
Je größer und einflussreicher ein Dienst ist, desto mehr Verantwortung muss er übernehmen.
Okay, das klingt ja logisch. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Wer muss sich denn überhaupt an diese Regeln halten? Wenn man digitale Dienste hört, denkt man ja sofort an Facebook, TikTok und Co. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, oder?
Absolut. Das Gesetz fasst den Begriff viel weiter und spricht von Vermittlungsdiensten. Das sind im Grunde alle, die im Netz Daten für
andere übertragen oder speichern.
Richtig.
Genau. Man kann sie sich in drei Stufen vorstellen. Die unterste Stufe ist die reine Durchleitung. Das sind sozusagen die unsichtbaren Röhren des Internets, also zum Beispiel Ihr Internetanbieter.
Ah, okay.
Der leitet die Datenpakete ja nur von A nach B weiter.
Okay, also wie die Post, die den Brief nur von einem Briefkasten zum nächsten transportiert. Was ist dann die nächste Stufe? Das ist eine super Analogie. Die nächste Stufe wäre dann das Caching. Das ist wie ein Postzwischenlager in Ihrer Stadt, damit der Brief schneller bei Ihnen ankommt.
Mhm.
Technisch gesehen sind das Dienste, die Daten kurz zwischenspeichern, um zum Beispiel Webseiten schneller zu laden.
Verstehe. Und die dritte Gruppe, das sind dann die, um die es hauptsächlich geht.
Genau, das ist die größte und wichtigste Gruppe, die Hosting-Dienste. Um bei Ihrem Bild zu bleiben, das ist das eigentliche Postfach, in dem der Brief für Sie aufbewahrt wird.
Also alles, wo ich selbst was hochlade.
Exakt. Jeder Dienst, der in Ihrem Auftrag Informationen speichert. Die Bandbreite ist riesig. Cloud-Speicher wie Dropbox, Social-Media-Plattformen, Online-Marktplätze.
Kommentarspalten in Foren?
Ja, praktisch alles.
Was ich daran wirklich spannend finde, es ist völlig egal, wo die Firma sitzt. Ein Konzern aus den USA kann nicht einfach sagen, EU-Recht interessiert uns nicht.
Nein. Das geht nicht. Solange Sie Ihre Dienste bei uns in der EU anbieten, müssen Sie sich dran halten.
Das Marktortprinzip nennt man das, oder?
Exakt. Und das führt uns direkt zu einer der kniffligsten Fragen überhaupt, der Haftung. Wer ist schuld, wenn jemand etwas Illegales postet?
Ja, gute Frage.
Das Gesetz behält hier ein altes Grundprinzip bei, die sogenannte bedingte Haftungsbefreiung. Das heißt, die Plattform, also der Hosting-Anbieter, haftet erstmal nicht für die Inhalte, die Nutzer hochladen.
Moment mal, das klingt für mich nach einem Henne-Ei-Problem. Die Plattform haftet erst, wenn sie von illegalen Inhalten weiß. Aber muss sie denn aktiv danach suchen? Oder kann sie nicht einfach die Augen verschließen und so tun, als hätte sie von nichts Kenntnis?
Genau, das war die große Sorge und das Gesetz versucht hier einen Spagat. Die Plattform erlangt diese tatsächliche Kenntnis in dem Moment, in dem sie eine ausreichend präzise Meldung bekommt.
Also von mir zum Beispiel?
Zum Beispiel. Und ab diesem Moment tickt die Uhr. Dann muss sie zügig tätig werden, also den Inhalt prüfen und gegebenenfalls entfernen.
Okay.
Aber, und das ist entscheidend, das Gesetz schreibt keine allgemeine Überwachungspflicht vor. Die Plattformen werden nicht zur Internetpolizei gemacht, die jeden einzelnen Post vorab kontrollieren muss.
Das würde ja auch die Meinungsfreiheit gefährden.
Richtig. Es ist eine reaktive Pflicht. Sie müssen handeln, wenn Sie etwas gemeldet bekommen.
Aber Sie müssen nicht proaktiv auf Streife gehen. Rechtliche Grauzone, oder?
Genau. Jetzt werden Sie ermutigt, mehr zu tun, ohne dafür bestraft zu werden.
Okay, das ist die Theorie. Aber was ändert sich denn jetzt ganz konkret für mich im Alltag, wenn ich im Netz unterwegs bin?
Eine ganze Menge. Nehmen wir mal die einfachste Sache. Sie wollen sich beschweren oder etwas melden. Bisher war das oft eine Odyssee durch irgendwelche Impressumsseiten.
Oh ja.
Damit ist jetzt Schluss. Jeder Anbieter muss eine zentrale, leicht zu findende elektronische Kontaktstelle benennen. Für Behörden und für uns Nutzer.
Das ist ja schon mal eine Verbesserung der Lebensqualität. Und was ist mit den Nutzungsbedingungen, also diesen endlosen Textwüsten, die eh keiner liest?
Die müssen jetzt auch transparenter werden. Die Plattformen müssen klar und verständlich reinschreiben, wie ihre Inhaltsmoderation funktioniert. Sie müssen erklären, ob sie Algorithmen einsetzen, ob da noch Menschen drüber schauen.
Und nach welchen Kriterien sie entscheiden? Die Blackbox soll also ein Stück weit geöffnet werden.
Genau. Und das geht Hand in Hand mit den neuen Meldeverfahren. Jeder Hosting-Dienst muss jetzt einen einfachen, nutzerfreundlichen Meldebutton für mutmaßlich illegale Inhalte anbieten.
Und jetzt kommt der Punkt, der mich am meisten interessiert. Was passiert, wenn die Plattform meinen Inhalt löscht oder mein Konto sperrt? Bisher stand man da ja oft einfach im Regen.
Post weg, Account gesperrt, keine Erklärung.
Genau.
Und genau hier liegt eine der größten Stärkungen für uns Nutzer. Wenn eine Plattform so eine Entscheidung trifft, darf sie das nicht mehr einfach im Stillen tun.
Sondern?
Das Gesetz schreibt jetzt vor, dass sie eine klare und spezifische Begründung bekommen müssen. Darin muss stehen, was genau wurde gesperrt, gegen welche Regel, Gesetz oder AGB haben sie angeblich verstoßen, wurde die Entscheidung von einem Algorithmus getroffen?
Und, das Wichtigste?
Welche Möglichkeiten Sie jetzt haben, sich dagegen zu wehren?
Man ist also nicht mehr komplett machtlos. Man kann Widerspruch einlegen.
Ja, und zwar auf einem klar geregelten Weg. Alle Online-Plattformen müssen ein internes Beschwerdesystem einrichten.
Okay.
Dort können Sie Entscheidungen mindestens 6 Monate lang anfechten. Und wenn das nichts bringt, gibt es eine weitere Stufe. Eine zertifizierte außergerichtliche Schlichtungsstelle.
Man hat also einen echten, mehrstufigen Rechtsweg, ohne gleich vor Gericht ziehen zu müssen.
Genau das.
Das sind also die 9 Grundrechte für jeden Nutzer. Aber das Gesetz macht ja Unterschiede, das sagten Sie am Anfang. Was passiert denn, wenn wir uns die Dienste anschauen, auf denen wir wirklich Stunden verbringen? Also die sozialen Netzwerke, die Online-Marktplätze?
Absolut richtig. Für diese Online-Plattformen gelten noch eine ganze Reihe strengerer Regeln.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel müssen sie konsequenter gegen Missbrauch vorgehen. Das zielt auf 2 Gruppen. Einerseits auf Nutzer, die ständig und offensichtlich illegale Inhalte hochladen.
Klar.
Andererseits aber auch auf diejenigen, die das Meldesystem missbrauchen, um unliebsame, aber legale Meinungen mundtot zu machen.
Ah, also massenhaftes Melden.
Genau. In beiden Fällen kann die Plattform die Konten temporär sperren.
Das soll also die Trolle auf beiden Seiten des Spielfelds in die Schranken weisen. Das gefällt mir. Und dann gibt es etwas, worüber sich wahrscheinlich viele freuen werden, das Verbot von Dark Patterns.
Ja, ein riesiger Gewinn für den Verbraucherschutz. Dark Patterns sind diese ganzen manipulativen Tricks im Design, die uns zu Dingen verleiten sollen, die wir gar nicht wollen.
Das klassische Beispiel, ein Abo ist mit einem Klick abgeschlossen, aber die Kündigung ist in 5 Untermenüs versteckt.
Und erfordert einen Anruf bei Vollmond. Genau. Solche irreführenden Designs sind jetzt verboten.
Und bei der Werbung wird es ja auch transparenter.
Ja, sehr viel transparenter.
Also, wenn ich das richtig verstehe, wenn mir demnächst Werbung für Wanderschuhe angezeigt wird, muss die Plattform mir theoretisch sagen können, wir zeigen Ihnen das, weil Sie zwischen 30 und 40 sind, in Bayern wohnen und letzte Woche nach Alpen gesucht haben. So konkret.
Ganz genau so konkret. Für jede Anzeige müssen Sie klar erkennen können, erstens, dass es Werbung ist, zweitens, wer dafür bezahlt hat und drittens, die wichtigsten Gründe, warum ausgerechnet Sie diese Anzeige sehen.
Wow. Und bei der Werbung gibt es ja auch einen besonderen Schutz für Kinder und Jugendliche.
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Gezielte Werbung, die auf Profiling basiert, ist komplett verboten, wenn die Plattform weiß, dass der Nutzer minderjährig ist.
Und das Verbot geht ja noch weiter, auch bei Erwachsenen.
Richtig. Auch da darf Werbung nicht mehr auf Basis von sensiblen Daten ausgespielt werden. Also keine personalisierte Werbung basierend auf ihrer politischen Meinung, sexuellen Orientierung oder ihrem Gesundheitszustand.
Das gibt einem also wieder ein Stück Kontrolle zurück. Aber was ist mit den Empfehlungen? Der Algorithmus, der mir das nächste Video vorschlägt, bleibt der eine Blackbox?
Nicht mehr ganz. Die Plattformen müssen jetzt in ihren AGB die Hauptparameter ihrer Empfehlungssysteme erklären, also die grundlegende Logik dahinter.
Und die ganz großen Plattformen?
Die müssen uns sogar eine Alternative anbieten. Einen Feed, der nicht auf Profiling basiert, also zum Beispiel eine simple chronologische Reihenfolge.
Das ist interessant. Mehr Kontrolle klingt gut, aber mal ehrlich. Wer von uns wird sich die Zeit nehmen, eine chronologische Timeline zu aktivieren, wenn der hyperpersonalisierte Feed so viel fesselnder ist? Ist das nicht eher ein Placebo-Recht?
Das ist die große Frage. Und die Praxis wird's zeigen. Aber allein die Tatsache, dass es diese Wahl gibt, ist ein wichtiger Schritt. Es zwingt die Plattformen, transparenter zu sein und gibt den Nutzern, die es wollen, die Möglichkeit, aus der algorithmischen Blase auszubrechen.
Okay. Und jetzt kommen wir zur absoluten Königsklasse. Das Gesetz schafft ja eine eigene Kategorie für die ganz Großen.
Richtig. Die sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen, im EU-Jargon Flops und Floses.
Das sind alle mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern pro Monat in der EU.
Genau. Dahinter steckt die Idee, dass von diesen Diensten ganz besondere systemische Risiken für die gesamte Gesellschaft ausgehen.
Systemische Risiken? Das klingt ernst. Was genau meint die EU damit?
Und hier passiert der eigentliche Paradigmenwechsel. Die EU sagt jetzt zu den ganz Großen, es reicht nicht mehr, nur einzelne illegale Posts zu löschen. Ihr müsst nachweisen, dass euer gesamtes System, euer Algorithmus, euer Geschäftsmodell nicht von Grund auf schädlich für unsere Gesellschaft ist.
Wow, das ist eine komplett neue Dimension der Verantwortung. Sie müssen also beweisen, dass Ihr Algorithmus die Gesellschaft nicht aktiv schlechter macht. Wie sollen Sie das denn tun?
Das Gesetz nennt vier große Risikobereiche, die Sie analysieren und eindämmen müssen. Erstens natürlich die Verbreitung illegaler Inhalte.
Klar.
Zweitens negative Auswirkungen auf unsere Grundrechte, wie Meinungsfreiheit. Drittens die Gefahr für demokratische Prozesse, Stichwort Desinformationskampagnen vor Wahlen.
Mhm.
Und viertens, und das ist neu und sehr wichtig, Risiken für die öffentliche Gesundheit oder das psychische Wohlbefinden, besonders von Minderjährigen.
Also zum Beispiel Falschinformationen in einer Pandemie oder suchterzeugende Designs, die zu Depressionen führen können.
Genau, diese Dinge.
Das ist eine gewaltige Aufgabe. Was heißt das konkret? Was müssen diese Konzerne jetzt tun?
Die Konsequenzen sind weitreichend. Sie müssen einmal im Jahr eine umfassende Risikobewertung durchführen. Ihre Maßnahmen müssen dann von unabhängigen Prüfern kontrolliert werden.
Quasi ein TÜV für Plattformen?
Sozusagen. Und, was für die Öffentlichkeit extrem wichtig ist, sie müssen geprüften Forschern von Universitäten Zugang zu ihren Daten geben, damit diese die systemischen Risiken unabhängig untersuchen können.
Die Zeit der Geheimniskrämerei soll also vorbei sein.
Das ist zumindest das Ziel.
Gut, fassen wir das mal zusammen. Der Digital Service Act ist ein gewaltiges Regelwerk. Der Grundgedanke scheint zu sein, die digitale Welt endlich an die Standards der analogen Welt anzugleichen.
Was offline illegal ist, soll auch online illegal sein.
Und vor allem auch effektiv verfolgt werden. Für Sie als Nutzer bedeutet das im Kern mehr Transparenz, mehr Kontrolle und mehr Rechte. Man muss nicht mehr hilflos zusehen, wenn Inhalte zu Unrecht gelöscht werden.
Genau. Und die größte Veränderung ist dieser Paradigmenwechsel. Wir bewegen uns weg von der reinen Selbstregulierung, wo die Unternehmen im Grunde ihre eigenen Gesetze gemacht haben, hin zu einer echten Co-Regulierung.
Mit starker Aufsicht.
Ja, durch nationale Behörden und für die ganz großen Player direkt durch die EU-Kommission. Die Zeit des Wilden Westens im Netz soll damit tatsächlich ein Ende haben.
Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken. Diese Verordnung gibt Behörden und Plattformen ja sehr mächtige Werkzeuge in die Hand, um gegen rechtswidrige Inhalte und systemische Risiken vorzugehen.
Mhm.
Die entscheidende Frage für die Zukunft wird sein, wie werden diese Begriffe in der Praxis ausgelegt? Das Gesetz will Grundrechte wie die Meinungsfreiheit schützen, aber es schafft gleichzeitig völlig neue, mächtige Strukturen der Inhaltskontrolle.
Eine Gratwanderung.
Absolut. Die Herausforderung wird sein, hier die Balance zu finden zwischen einem unbestreitbar sichereren Internet und der Gefahr, den öffentlichen Diskurs ungewollt einzuschränken. Eine Frage, die uns alle in den kommenden Jahren noch sehr beschäftigen wird.